Was ihr jetzt denn gerade gehört, ist eine Spezialfolge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Und zwar geht es um, wer hat es gedacht, die Wahlen. Viel Spass! Voilà! Die SVP gewinnt mehr, als man gedacht hat. Für die Grünen ist es ein richtig harter Tag. Und in der Mitte fängt jetzt der grosse Kampf an. Freunde, es ist Wahlsonntag, kurz vor der 7. Und wir haben jetzt tatsächlich Resultate, die wir darüber reden und analysieren können. Also wir haben, um genau zu sein, stand jetzt die zweite Hochrechnung. Aber die ist ja meistens schon ziemlich genau. Und damit herzlich willkommen zu einem Politbüro-Spezial. Ich sitze in einem ziemlich engen Räumchen hier in Bern und in Zürich ist die ganze analytische Kraft, die unsere Redaktion zu bieten hat, im Studio versammelt. Wir sind heute für einmal in Vollbesetzung. Raphael Bierer ist dort, Jacqueline Büchi, Markus Häufiger und jetzt auch der Fabian Renz. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen. Hallo miteinander.
Kann man den Sonntag in einer Schlagzeile zusammenfassen?
Nach dem Grünrutsch vor 4 Jahren, jetzt der Unsicherheitsrutsch nach rechts.
Einverstanden?
Also mit Unsicherheitsrutsch, Markus, spielst du darauf an, auf die unsichere Weltlage im Moment, oder? Dass das ein wichtiges Motiv dürfte gewesen sein für Teil der Wählerschaft, jetzt die SVP zu wählen. Und der SVP eben gemäss zweiter Hochrechnung zu einem starken Gewinn zu verhelfen.
Wie deutlich ist denn das Sieg in Zahlen, was man jetzt schon weiss?
Jetzt bei der zweiten Hochrechnung gehen wir davon aus, dass die SVP 3,4 Prozentpunkte gewinnt. Dann wäre sie bei 29 Prozent. Sie kratzt also so ein bisschen an ihrem Allzeithoch von 2015. Dort war sie bei 29,4 Prozent. Das ist viel. Es ist aber nicht ganz so viel, wie man es im Verlauf des Tages mal das Gefühl hatte. Da sind früher am Tag schon Hochrechnungen kursiert, die irgendwie von über 31 Prozent ausgegangen sind. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall, aber da dürfte der eine oder andere ein bisschen verschrocken sein.
Also wie es die einen Medien das Gefühl hatten.
Ich habe das jetzt ganz diplomatisch ausgedrückt.
Ja, also wir können schon noch ein bisschen konkreter werden. Also die NZZ hat behauptet zuerst, es sind 31,5 Prozent. Da sind wir fast vom Stuhl gefallen, aber es ist ja dann, wie wir wissen, nicht so gekommen.
Es ist ja auch erst 12:30 gewesen, nicht wahr?
Dass sie gewinnen, da sind wir uns jetzt einig. Eben, es sind nicht 31,5 Prozent, es sind unter 30 Prozent. Warum ist die SVP die klare Wahlsiegerin? Fabian, du hast ja schon eine kurze Analyse geschrieben, oder?
Ja, ich denke, die SVP ist richtig gelegen, mit ihrer Strategie einen monothematischen Wahlkampf zu fahren. Sie hat voll auf das Thema Migration gesetzt. Das hat funktioniert. Sie haben es auch geschrieben, ganz genial auf seine Weise ist auch das Schlagwort von dieser 10-Millionen-Schweiz gewesen, weil sie hat es damit mutmasslich eben auch geschafft, oder hat zumindest versucht, und wahrscheinlich hat es mit Erfolg versucht, Leute anzusprechen, die jetzt nicht irgendwie xenophob oder ausländerfeindlich sind, die aber sagen, das macht ihnen Angst, das Bevölkerungswachstum, die Aussicht, dass in absehbarer Zeit 10 Millionen Menschen könnten in der Schweiz wohnen. Das hat offensichtlich funktioniert und ja, dann gibt es so gewisse Gesetzmäßigkeiten, wie das, wenn Krieg und Wirtschaftskrisen und so Sachen halt sind, weltweit, dass dann die Leute zu neigen, eher bürgerlich-konservativ zu wählen.
Ja, und da muss man schon sagen, das ist auch ein Versäumnis von den anderen Parteien in dem Thema Zuwanderung, Migration. Stecken sie ja alle seit vielen Jahren den Kopf in Sand, kann man sagen. Also sie verweigern sich einer eigentlichen Debatte und überlassen so das Feld, wo doch sich sehr weit öffnen kann, allein der SVP, die dann sehr einfache Lösungen vorschlägt, um die Probleme, die wir haben, vermeintlich zu lösen.
Ich würde ja da widersprechen, Raphael, glauben.
Sehr gut.
Die anderen Parteien, die können nur verlieren, wenn sie auch auf das Thema Zuwanderung setzt. Das ist immer wieder versucht worden in der Vergangenheit. Das funktioniert nicht. Es führt dazu, dass man dann verstärkt natürlich Migrationsprobleme diskutiert und im Prinzip verschafft man damit dem Thema ein höheres Gewicht. Gewicht im Diskurs, in der öffentlichen Debatte. Und da davon profitiert immer die Partei, die das am konsequentesten bewirtschaftet. Das ist die SVP. Man kann sie in diesem Punkt gerne nicht übertreffen. Also ich denke nicht, dass es das Lösungsmittel für die anderen Parteien da drin bestanden wäre, so quasi auf den Migrationsdiskurs von der SVP einzusteigen. Im Gegenteil.
Also da bin ich, wenn ich vielleicht kurz noch kontern kann, da bin ich dezidiert anderer Meinung. Es geht ja nicht nur um Migration, sondern halt grundsätzlich um Zuwanderung. Du hast es vorher gesagt, 10 Millionen Schweiz, das ist ein riesen Thema, das ist etwas, das alle betrifft, wo sich gerade jetzt auch in diesen Kaufkraftthemen viele Gedanken darum machen, mit der Wohnungsknappheit und so weiter. Und darum glaube ich durchaus, dass da viel Raum würde bestehen für Lösungen auch aus anderen politischen Lager.
Ich glaube, es gibt noch ein zweites Thema im Zusammenhang mit dem SVP-Sieg, wo wir uns wahrscheinlich nicht alle einig sind, wie gross der Einfluss war, so die ganze Kulturkampfdebatte. Der Philipp, der ja, jeden Samstag sehr brillante Analyse respektive Kolumnen hat im Magazin, hat gerade geschrieben, das hat nicht eine Rolle gespielt.
Du willst mir jetzt widersprechen, wenn du so nett bist vorher, oder?
Genau, genau. Ja, wenn wir da schon mal am Sonntagabend also zusammen sind und sonst uns immer einig sind, dann können wir jetzt ein bisschen streiten, habe ich gedacht. Nein, ich habe tatsächlich das Gefühl, nicht, dass das die dominante Rolle gespielt hat, aber dass es eine Rolle gespielt hat. Ich habe in diesem Jahr immer wieder Leute gesehen, die irgendwie von verschiedensten Ecken und wirklich verschiedene Menschen, die plötzlich mit irgendeiner Wokeness-Geschichte gekommen sind. Ich meine, das Wort, das haben vor 3 Jahren, haben das die meisten noch nicht mal gekannt. Und plötzlich hockst du beim Coiffeur oder sonst nehmen und dann erzählt jemand von dieser Wokeness und Gender-Gaga, die jetzt zu weit geht. Also, mir ist das irgendwie schon ein bisschen eingefahren und ich glaube, so auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene hat das auch noch ein bisschen eine Rolle gespielt.
Da bin ich jetzt eher beim Philipp, muss ich sagen. Mein Eindruck war, die SVP hat da versucht, wie sie das nicht zum ersten Mal versucht, so ein bisschen den Diskurs aus den USA zu uns zu importieren. Oder? Also in den USA ist der Kulturkampf schon lange eine riesen Angelegenheit. Oder? Man umfasst dort noch viel mehr Themen, so Abtreibung und so Sachen, über die man da nicht mehr so streitet. Und mein Eindruck war schon, das ist sehr stark in den Hintergrund getreten im Verlauf der letzten paar Monate, im Verlauf der heissen Phase des Wahlkampfs. Ich habe auch den Eindruck, das Thema hat nicht richtig gezündet.
Ich bin Team Jacqueline in dieser Frage. Ich glaube, dass das nicht das Hauptthema möglicherweise war. Das war sicher Migration für die SVP. Aber der ganze kulturkämpferische Diskurs hat einfach verstärkt. Und ich meine, wir reden am Schluss von wenigen Prozent oder vielleicht sogar Bruchteil von der Prozent. Und ich würde jetzt sagen, der Diskurs, die Diskussion hat der SVP geholfen, weil es gibt gleich Leute, die so Zeug wichtig finden. Und gerade vielleicht auch gewisse Eltern mit Kind, die finden, das will ich nicht, dass das in der Schule sich ausbreitet. Und wenn jemandem das wirklich wichtig ist, dann glaube ich, hat er möglicherweise SVP gewählt, gerade weil Mitte-Partei, FDP und Mitte zu dem Thema Rea geschwiegen haben. Darum glaube ich, ist das ein verstärkender Faktor gewesen. Möglicherweise tatsächlich nicht entscheidend, aber wir reden ja jetzt davon, dass sie 3,4% zulegt. Vielleicht ist das halt auch noch 1% von diesen 3,4 gewesen, der Kulturkampfdiskurs.
Ich mache jetzt die Mehrheit, ich bin auch Team Jacqueline, weil also man hat im zeitlichen Verlauf sehr stark gemerkt, dass sie im ersten Halbjahr von dem Wahljahr auf das gesetzt haben, die SVP, und nachher im zweiten sehr monothematisch mit der Zuwanderung Migration geworden sind. Und ich glaube, es gibt eine Parallele zwischen diesen beiden Debatten, und zwar sind es Themen, wo die anderen Parteien nicht gerne darüber reden. Und es sind Themen, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, unreflektiert mit uns als Gesellschaft passieren. Also Entwicklungen, die gross sind, die vonstatten gehen, aber wo ein politischer Diskurs dazu fehlt oder bisher gefehlt hat. Und das, glaube ich, hat durchaus auch zum Erfolg der SVP beigetragen.
Es ist interessant, sind wir so eine demokratische Sendung geworden mit Abstimmen und so.
Meinungsvielfalt in Reihen.
Ich wage aber noch zu behaupten, dass der Erfolg von der SVP auch noch wie ein Negativkomponente hat, dass nämlich er auch dadurch zu erklären ist, dass einfach auf der anderen Seite das grüne Thema, das Klimathema einfach viel weniger gezogen hat und dass darum eine Art wie nicht Relevanz oder weniger Relevanz von der Klimawahl, wie die SVP auch mehr Raum wiedergegeben hat, um ihre Themen auszuspielen. So also quasi eine Erklärung ex negativo, würde man das, glaube ich, auf Latinisch sagen, oder Fabian? Du bist da ja unser Kompetenzzentrum, oder?
Sic est, so ist es.
Über die Grünen reden wir später noch. Ich würde zuerst noch kurz darüber reden, ob das genau gleich ist wie 2015. Dann haben wir letztes Mal so einen Rechtsrutsch erlebt. Dort hat die SVP am Schluss 29,4% Wähleranteil gehabt. Das war ein historisches Resultat, das Beste, das jede Partei seit der Einführung des Proporz erreicht hat. Und dann ist der grosse bürgerliche Schulterschluss ausgerufen worden. Ist das wieder zu erwarten, das Mal?
Von dem ist nicht auszugehen, weil vor allem wegen der Rolle der Mitte. Die Mitte ist jetzt in einer ganz anderen Position. Eben, die zweite Hochrechnung haben wir erst. Aber sie dürfte zulegen. Sie hat sich auch seit 2015 anders positioniert. Damals war sie auf dem wertkonservativen Kurs gewesen. Jetzt hat sie sich doch deutlich, gerade in den sozialpolitischen Fragen, positioniert. Mehr auch auf Kurs teilweise mit den Linken. Und ich gehe davon aus, dass die Mitte wird probieren, sich als eigene Kraft in diesem Zentrum zu positionieren. Und das wäre, wie soll ich sagen, kontraproduktiv, wenn sie nachher mit FDP und SVP zusammengehen würde.
Ich habe gerade vor dieser Aufnahme noch mit Michael Herrmann geredet, mit dem Politgeograf. Und er hat sich auch auf den Standpunkt gestellt, dass natürlich jetzt realpolitisch mehr rechte Anliegen durchkommen, jetzt wo der Nationalrat nach rechts rückt und der Ständerat zusätzlich auch noch rechter ist, also dass 2015 war. Aber dass es genau in diesen Punkten, die jetzt Raffaella angesprochen hat, so ein bisschen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik wahrscheinlich ein bisschen anders wird laufen, eben weil die Mitte sich dort anders positioniert. Er hat gesagt, der Zeitgeist ist konservativer, aber nicht wirtschaftsliberaler. Und dort ist wahrscheinlich wirklich der grosse Unterschied zu 2015.
Ich finde, das Resultat von der Mitte ist für mich wirklich, wenn ich jetzt anfangs Legislatur hätte müssen, eine Wette abschliessen, hätte ich auf das Resultat am wenigsten gewettet. Oder sie legen Stand jetzt 0,8% zu. Das ist der zweithöchste Zuwachs nach der SVP. Und sie sind ja, die Mitte ist aus einer Fusion hervorgegangen von CVP und BDP. Und wir haben ja am Anfang von der Legislatur Diskussionen geführt, ob die Fusion und die Neubenennung eine gute Idee ist. Und jetzt muss man sagen, die Wette vom Gerhard Pfister ist heute wirklich eindrücklich aufgegangen. Ich glaube, er selber hat sich als Ziel bestenfalls eine Stabilisierung gesetzt gehabt, wahrscheinlich am Anfang, und jetzt übertrifft er die bisherigen kumulierten Wähleranteile von BDP und CVP deutlich. Und vor allem sieht man das in Zürich, wo laut jetzigem Wissensstand die Mitte könnte von einem auf drei Sitz wachsen, ein ehemals klar reformierter Kanton, wo die ehemals katholische CVP-Mitte-Partei jetzt wahrscheinlich definitiv Fuß fassen, so wie es aussieht. Also definitiv ist immer, vielleicht nicht für die nächsten 1000 Jahre, aber jetzt einmal für den Moment.
Es dürfte auch eine Frage recht klar beantworten. Welcher Kraft in der politischen Mitte mittel- und langfristig die Führungsrolle zukommen dürfte? Das ist ja eine Zeit lang spekuliert worden, dass da die Grünliberalen quasi das neue Zugpferd werden, dass sie irgendwann die CVP, wie sie früher geheißen hat, überholen wird. Davon kann jetzt, denke ich, vorerst nicht mehr dreht sein. Also die Grünliberalen gehören ja auch zu den Verlierern. Sie verlieren nicht so wahnsinnig viel Wähleranteil, aber aufgrund von Proporzpech wahrscheinlich ziemlich viel von ihren Sitz.
Interessant ist ja, dass Mitte sich durch den Kurswechsel, der sich im Namen auch manifestiert, unter anderem, dass sie wie eine neue Strategie fährt. Vorher, eben mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem wertkonservativeren Kurs, eher rückwärts gewandt, im Sinne von alte Wählerschaft, die vielleicht zu der SVP abgewandert ist, wieder können zu gewinnen. Und jetzt eher vorwärts gewandt, neue Wählerschaften erschliessen. Und eben, das ist das, was Markus vorher gesagt hat, in Zürich zum Beispiel, wo es durchaus in dieser Mitte noch ein Potenzial gibt, neben der GLP, und das sich jetzt zeigt mit diesen plus zwei Sitzen.
Man hat das ja auch gesehen in den letzten Wahlbefragungen, die vor zwei Wochen oder so publiziert wurden, sind in dem Wahlbarometer, dort sind die Wählerwanderungen analysiert worden. Die Mitte hat wirklich eigentlich aus allen Parteiwählerschaften können Wähler gewinnen, Wähler und Wählerinnen. Ausser bei der SVP, dort haben sie ein paar verloren, das spricht genau für das, was du sagst.
Besonders hart ist der Erfolg von der Mitte für einmal, für Thierry Burkhardt, der Präsident der FDP. Der hat vorhin gesagt, dass so Krisenlagen eigentlich bürgerlich-konservativen Parteien helfen. Der FDP hat diese Themenlage offenbar nicht geholfen. Warum nicht?
Also, ich glaube, du darfst die FDP nicht als bürgerlich-konservativ bezeichnen, sonst hätte Thierry Burkhardt heute noch die grössere Krise, als er ohnehin schon hat.
Okay, okay. Also, warum ist der FDP nicht gut gelaufen, ohne Etiketten?
Ja, ich würde das mit dieser Niederlage von der FDP ein bisschen relativieren. Sie hat schon dramatischer verloren in früheren Wahlen. Sie verliert voraussichtlich keinen Sitz. Sie hat ihre Wahlziele insofern verfehlt, als sie sich ja mal vorgenommen hat, die SP zu überholen und zweitstärkste Kraft zu werden im Parlament. Es ist jetzt aber auch nicht ein Wahnsinn zu schlappen. Also sie ist so bei einer, sagen wir mal, roten Null gelandet. Das hätte durchaus können schlimmer kommen, wenn man sich so der Langzeittrend, Philipp, du hast ja das schöne Buch, wo wir gerade können, einen Werbeblock dafür einschalten, das schöne Buch über den Fall FDP geschrieben, genau, wo ihr das ja auch nachzeichnet, oder so die Entwicklung seit etwa 1979. Und da, sie sind plus minus stabil, oder? Also das ist nicht so dramatisch, was sich da abgespielt.
Ich möchte da gleich ein bisschen widersprechen. Das Resultat kann der FDP nicht gefallen, weil wir dürfen schon nicht vergessen, die FDP hat vor 4 Jahren unter der Petra Gössi ihr bis damals schlechtestes Wahlresultat gemacht. Dann hat man gesagt, das ist zum Teil wegen dem Klimakurs von der Petra Gössi gewesen. Dann hat man das Präsidium gewechselt. Thierry Burkhardt ist gekommen. Sie ist ihm am Anfang super gelaufen. Er hat versucht, die FDP auch ein bisschen neu zu positionieren, rechter zu positionieren. Und hat am Anfang damit Erfolg gehabt und jetzt doch nicht. Meine These ist, eben, er kann nicht zufrieden sein. Es ist, wenn es beim Minus bleibt im Wähleranteil, ist es trotz allem das schlechteste Wahlresultat von der FDP in der Geschichte von dem Bundesstaat, oder? Und sie hätte mindestens wollen natürlich jetzt eine Trendwende schaffen und stand jetzt, kurz vor der 7 am Abend, haben sie die sicher nicht, sondern sie haben eine rote Null, wie du sagst. Und eine Erklärung, die ich kann für das ist, ich glaube, die entscheidende taktische Fehler war die Listenverbindung von der FDP Aargau mit der SVP, die unter dem Präsidium des Oberprovokateurs Andreas Glarner steht. Ich glaube nicht, dass die Listenverbindungen der FDP generell das Problem war, aber die spezifische Listenverbindung im Aargau ist vermutlich der grösste einzelne taktische Fehler von einer Partei in diesem ganzen Wahlkampf gewesen und hat dieser Partei imagemässig massiv geschadet, glaube ich.
Also die in Zürich ist auch nicht gut angekommen, oder?
Ich glaube nicht, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, ich glaube wirklich nicht, dass eine einzelne Listenverbindung in einem einzelnen Kanton dass die derartig massive Auswirkungen haben soll. Natürlich, der Glarner ist eine Figur, wo man national kennt, wo national polarisiert, wo übrigens ziemlich abgestraft worden ist bei dieser Wahl. Also er schafft wieder Wahl, ist aber auf seiner Liste weit hintergeschoben worden von den Wählern. Ja, jedenfalls eben die Listenverbindung in Genf, in Glarus, in St. Gallen, in Neuenburg, ob man das dort zur Kenntnis genommen hat. Also ich habe da meine Zweifel.
Also eben, man muss sagen, Stand 7 am Abend, es ist eine durchzogene Bilanz. Wir können jetzt noch nicht eindeutig sagen, wie es denn mit dem Sitz konkret aussieht. Aber trotzdem, ich bin auch sehr stark der Ansicht, dass die Listenverbindung, aber nicht nur im Aargau. Im Aargau ist einfach wirklich so der krasseste Fall, aber grundsätzlich die Entscheidung, grossflächig mit der SVP die Listen zu verbinden, dass das schon auch dazu beigetragen hat für einen gewissen Unmut, auch in der eigenen Wählerschaft. Also ich erinnere auch an Zürich, wo es auch eine grosse Kontroverse gegeben hat dazu. Und man hat es auch heute gemerkt in der Elefantenrunde. Ich glaube eben auch, Thierry Burkhardt ist das sehr bewusst, dass das ein strategischer Fehler war. Und er ärgert sich auch über das. Das hat man heute in dieser Elefantenrunde gemerkt. Er hat noch einmal zu einem Seitenhieb gegen den Gerhard Pfister ausgeholt und hat gesagt, ja, die Mitte wollte sich halt nicht mit der FDP verbinden. Und ja, man kann ja nicht einfach allein in die Wahlen gehen. Man muss ja die Liste irgendwie verbinden. Also es hat für mich sehr stark danach getönt, eigentlich wäre seine bevorzugte Variante schon die Mitte gewesen. Aber eben, die ist ja, hat ein eigenes Zügel gefahren. Und Das ist ja wiederum auch eine Bestärkung von dieser These, eben, dass Mitte versucht, sich sehr stark als eigenständige Kraft in dieser Mitte zu positionieren. Sie ist, wo es immer gegangen ist, auch dann mit der GLP zusammengegangen, also eine andere Partei, die in der Mitte, ein bisschen mehr links, aber auch in der Mitte verortet ist. Und ich glaube einfach, dass das eigentlich nicht die bevorzugte Variante von Thierry Burkhardt war.
Ja, also ich glaube, Jacqueline, du hast ja den Michael Herrmann zitiert, der darauf hingewiesen hat, die Grundstimmung in diesem Land ist vielleicht ein bisschen rechter, vielleicht ein bisschen konservativer, aber es ist eben nicht wirtschaftsliberal. Ich glaube einfach, es sind schwierige Zeiten für eine wirtschaftsliberale Partei, für eine Partei, die ja, darüber nachdenkt, das Rentenalter zu erhöhen und Gesundheitswesen Einsparungen zu machen. Also so die Altdevise, weniger Staat, tiefere Steuern und so weiter, das zieht im Moment einfach nicht richtig. So Botschaften sind schwer überzubringen an eine grosse Mehrheit der Bevölkerung.
Genau, und dann vielleicht noch ein kleines Puzzlesteinchen. Wir haben vorher schon über den Zweikampf FDP-Mitte geredet und dort hat man schon das Gefühl gehabt, seit das halt gross thematisiert wurde, ist die FDP immer so ein bisschen in der Defensive gewesen. Hat gar nicht mehr so richtig können ihre Themen ausspielen, Punkte, sondern es war immer gewesen, ja, nehmen Sie uns jetzt einen Bundesratssitz weg, wenn es dann irgendwie ein paar Prozent oder ein paar Promille-Punkte, muss man sagen, vor uns sind fast schon. Und das ist eben ein Puzzlestein, aber wo auch eine Rolle gespielt hat.
In Sitz verlieren sie ja nichts an Macht. Oder? Im Nationalrat bleiben sie voraussichtlich stabil und im Ständerat bleiben sie auch mindestens stabil oder können im besten Fall ein bis zwei Sitze gewinnen. Das ist, also sie, ihre reale Macht büssen sie nicht ein.
Wobei man da noch sagen muss, also im Ständerat kann die FDP nicht zufrieden sein mit dem, was sie heute erreicht hat. sie hat, glaube ich, mit deutlichen Zugewinnen gerechnet. Also ehrlicherweise muss man sagen, wir haben ihnen die Zugewinne auch prognostiziert. es sind so Sitze wie in so Kantonen wie Solothurn und Tessin, wo sie sehr sicher war, sehr zuversichtlich war, dass sie dort an Sitz zulegen kann. Das sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus nach der ersten Wahlgänge. Es kann sich noch ändern in der zweiten Wahlgänge natürlich. Aber also wie dort ihre Kandidierenden abgeschnitten haben, damit kann die FDP nicht zufrieden sein. Ja.
Kommen wir wechseln noch Partei. Definitiv nicht stabil sind die Grünen. Sie sind die grossen Verlierer von diesem Wahlsonntag. Warum haben die Wählerinnen und Wähler die Grünen so abgestraft?
Ich will vielleicht gerade zuerst mal sagen, es ist wirklich eine krasse Niederlage von den Grünen. Sie tun das ja schon ein bisschen relativieren, oder? Sie sagen, wir haben nicht so stark verloren, wie wir vor vier Jahren gewonnen haben. Das stimmt zwar einerseits, aber man muss sehen, 2007, nach der Wahl 2007, da sind die Grünen bei 9,6% Wähleranteil gewesen und nach den letzten Hochrechnungen werden sie jetzt heute weniger haben. Also sie sinken unter das Resultat von 2007. Es ist wirklich eine klare Niederlage. Und ja, ich vermute, es gibt einen gewissen Zusammenhang schon mit den radikalen Bewegungen, die sich so im Verlauf der letzten ein, zwei Jahre herausgebildet und eben noch zusätzlich radikalisiert haben. Eben die sogenannten Klimakleber und andere. Die Grünen haben es von mir aus gesehen nicht geschafft, da wirklich eine kohärente Position zu diesen ausserparlamentarischen Oppositionsbewegungen zu entwickeln. Sie sind assoziiert worden mit denen. Und ich vermute, aber das ist etwas, was man wahrscheinlich wissenschaftlich noch genauer sich anschauen muss, die schadenden Anliegen vom Klimaschutz insgesamt. Und sie haben jetzt bei dieser Wahl auch der Performance der Grünen geschadet.
Dazu kommt sicher auch ihren eigenen Erfolg von ihrem Anliegen, also der Klimaschutz, der mittlerweile salonfähig geworden ist, wo in allen Parteien Konsens besteht, dass man etwas machen muss, dass es wichtig ist, jetzt Rezept gegen den Klimawandel zu finden. Und die anderen Parteien haben halt einfach meistens moderatere Lösungen zur Hand, was man genau machen muss. Und das, also eigentlich paradoxerweise der eigene Erfolg in einem zentralen Anliegen, hat den Grünen jetzt geschadet.
Und dann ist es ja noch so, dass es traditionell sehr viele Wechselwählerinnen und Wähler zwischen der SP und den Grünen gibt. Bei den letzten Wahlen sind viele ehemalige SP-Wähler zu den Grünen übergelaufen. Jetzt dürfte es die gegenläufige Bewegung wieder geben.
Allerdings, die Gewinne von der SP, die kompensieren natürlich die Verluste von den Grünen vielleicht etwa zu 20% oder so. Also es ist wirklich, auch netto hat Rot-Grün, wenn man da vor allem die Grünen, die Grüne Partei und die SP subsumiert unter dem Label, dann hat Rot-Grün heute stark verloren, ungefähr so viel verloren, wie die SVP gewonnen hat am rechten Rand, oder? Das ist fast deckungsgleich, die Verluste und die Gewinne von diesen beiden Lagern, wenn man Rot und Grün zusammenzählt.
Und dann vielleicht schon auch noch eben die politische Grosswetterlage. Also in Zeiten von der Unsicherheit möchte die Wählerschaft wahrscheinlich eher einfachere Lösungen, wie sie jetzt die SVP präsentiert. Und vor allem halt Lösungen, die nicht mit Unsicherheit behaftet sind oder wo wehtun auf persönlich-individueller Ebene. Und bei den Grünen muss man klar sagen, die Massnahmen, die sie zum Klimaschutz fordern, die tun weh auf der individuellen Ebene. Und ich glaube, dass in so Zeiten von multiplen Krisen, wo alles sehr komplex, kompliziert und belastend ist, dass es so ein bisschen Aversion gibt gegen so weitgehende Lösungsansätze.
Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, oder? Also so das Image als Verbotspartei. Und da sind die Schweizer Grünen übrigens höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen Mitleidtragende vom Image von ihren ausländischen Schwesterparteien. Also gegen die Grünen in Deutschland da, laufen seit Monaten intensive Kampagnen. Oder? Die sehen sich ganz massiv mit dem Vorwurf konfrontiert. Sie wollen alle bevormunden und das Leben einschränken und so weiter und so fort. Und ich denke, eben, das wird auf die gleichnamige Partei in der Schweiz wird das abfärben in der öffentlichen Wahrnehmung.
Kommen wir schnell zu der zweiten linken Partei. Jetzt angesichts von der Themenlage, Krankenkassenprämien gehen auf, Lebenshaltungskosten steigen, hat doch die SP mit ihrem Wahlkampfmotto Kaufkraft, Kaufkraft, Kaufkraft und nochmal Kaufkraft nicht mehr ein bisschen mehr zulegen als die 0,6%, die wir jetzt bei der zweiten Hochrechnung sehen?
Für die SP ist das sicher insofern ein Erfolg, als es eine Trendwende ist. Sie haben es geschafft, ihre Verluste, die vor 4 Jahren substanziell waren, also den Niedergang oder den Absturz zu bremsen, sich zu fangen, leicht zuzulegen, in Sitz wie in Wählerprozent. Aber also insofern ist es ein Erfolg, wo gerade auch, wenn man es mit der SP von der Schweiz, mit ausländischen sozialdemokratischen Parteien vergleicht, wo sehr viele, mit ein paar wenigen Ausnahmen, grosse Probleme haben, zum Teil fast pulverisiert werden, ist es insofern ein Erfolg. Aber ich glaube, auch angesichts von den sozialpolitischen Fragen, die sich im Moment stellen, kann die Partei nicht zufrieden sein mit diesen plus 0,6% und dem einen Sitzgewinn im Nationalrat.
Ja, erschwerend kommt eigentlich noch dazu, dass sie medial eine extrem grosse Plattform haben in den letzten paar Wochen. Sie haben das ja wirklich eigentlich vorbildlich gemacht, so aus PR-Sicht. Nachdem bekannt wurde, dass der Alain Berset zurücktritt als Bundesrat, haben sie quasi im Wochentakt ihre Kandidierenden zum Schaulaufen geschickt und da hat es überall grosse Interviews gegeben in den Zeitungen. Also sie sind medial sehr, sehr präsent gewesen.
Wobei es, glaube ich, enorm schwierig ist, einen grundsätzlich neuen Trend zu erwirken in den letzten paar Wochen vor dem Wahltermin. Also da müssten gerade schon massive Sachen passiert sein. Also ich glaube, so die SP, ja, jetzt mal so über die längere Frist betrachtet, ist es nicht so ein schlechtes Ergebnis. Es entspricht ungefähr auch dem, wie sie abgeschnitten haben in den Zürcher Kantonsratswahlen Anfang dieses Jahres, wo man ja sagt, es ist so ein bisschen der Testlauf für Nationalratswahlen, so könnte es dann etwa rauskommen. So ist es jetzt ungefähr gelaufen. Angesichts von dieser massiven Verluste auch in kantonalen Wahlen in den letzten 4 Jahren, ist das eine Trendwende. Ja, ich weiss nicht, ob man sagen kann, jetzt ist Kaufkraft das Problem, jetzt hätte die Partei doch um 5% zulegen müssen. Ich glaube, so funktionieren die Zusammenhänge einfach nicht.
Ich glaube einfach, der SP schadet und der Grünen schadet einfach, dass das Makrothema, wo ein bisschen über allem liegt, das Unsicherheitsgefühl, das viele Leute haben, wegen der Zuwanderung teilweise sicher auch, aber auch wegen der ganzen Weltlage, Stichwort Ukraine, Spannungen zwischen China und USA, der Nahostkrieg jetzt, das sind einfach so man hat das Gefühl, die Welt ist im Moment wird ihren Grundfesten erschüttert, so wie wir sie kennt haben bis jetzt. Und es ist, wir wissen nicht, was kommt. Und ich glaube, das ist einfach in so Situationen, haben die eher linken Parteien mit ihren Rezept grössere Mühe. Da haben die Parteien, die sagen, wir sind jetzt härter und wir fahren Grenzen auf und so weiter und so fort und wir rüsten die Armee auf, damit da niemand kommen kann. Solche Rezepte haben schlägt da einfach stärker durch als eine Partei, die sagt, wir tun die wirtschaftliche Bedrohung, die die Unsicherheit mit sich bringt, für eure Bürgerinnen und Bürger mit gezielten Massnahmen abfedern. Das ist wie in solchen Situationen eher stärker wahrscheinlich, die Lösungsansätze, in Anführungs- und Schlusszeichen, die da so bürgerliche und rechtskonservative Parteien präsentieren.
Wir gehen Richtung Schlussspurt. Der Tag heute, der massive Gewinn von der SVP, der harte Verlust für die Grünen. Was bedeutet das jetzt für die nächsten 4 Jahre Schweizer Politik?
Also jetzt wird ja relativ intensiv darüber diskutiert, wie stark denn jetzt der Rechtsrutsch ist, ob es ein SVP-Rutsch ist oder ein Rutsch zugunsten vom ganzen bürgerlichen Lager. Vieles ist jetzt auch eben nach der zweiten Hochrechnung, man muss es noch nicht betonen, noch nicht ganz klar. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass durch den Verlust von der Linken mutmaßlich im Ständerat und der Gewinn von der SVP im Nationalrat, also der Sitzgewinn und der Verlust von der Sitzverlust der Grünen auch im Nationalrat, dass in beiden Räten rechtere Politik mehrheitsfähiger wird, also dass es da mehr Allianzen wird geben im rechten Lager und dass Mitte-Links, also vor allem Linke, aber auch Mitte-Links-Anliegen mutmaßlich könnten schwerer haben.
Es wird spannend sein, auch sich die nächste genaue Zusammensetzung von den Delegationen von FDP und Mitte anzuschauen. Vor allem die Mitte ist traditionell eine Partei, wo so die einzelnen Mitglieder relativ breit gestreut sind, so auf dem Links-Rechts-Spektrum. Es kann da noch einiges ausmachen, ob da die Leute eher einem rechtsbürgerlichen Teil zuzuordnen sind oder so eher so einem sozialliberalen. Also von dem her ist wahrscheinlich im Moment so das Gesamtbild noch nicht so klar konturiert. Ganz zu schweigen davon, dass beim Ständerat noch relativ viele zweite Wahlgänge gibt, wo noch recht vieles offen ist. Und das könnte dann so für das Big Picture für Schweizer Politik auch noch recht entscheidend werden, was da rauskommt.
Es ist nicht so, dass SVP sogar dort, wo sie mit der FDP einig ist, dass sie durchregieren können. Wenn man die SVP, die FDP und die Kleinparteien wie das MCG, die Lega und die EDU zusammenzählt, kommen sie auf 95 Sitze. Das sind 11 mehr als bis jetzt, also ein substanzieller Zuwachs, aber es ist keine absolute Mehrheit, wie sie die Parteien das hatten im 2015, wo sie knappe Mehrheit hatten, ich glaube 101 Sitz von 200. Sie können also nicht durchregieren, sogar wenn sie wollen. Aber sie sind natürlich näher an einer Mehrheit. Es braucht weniger Stimmen zum Beispiel noch von der Mitte, um im Nationalrat können, eine Mehrheit bilden. Und der Ständerat ist ja schon vor 4 Jahren klar nach rechts gerutscht und wird jetzt in der Tendenz nochmal ein bisschen nach rechts rutschen, höchstwahrscheinlich. Und darum ist es schon einfach, es ist halt immer in der Schweiz eine graduelle Verschiebung, oder? Eine graduelle Verschiebung nach einer rechteren Politik zu mehr rechten Mehrheiten. Aber es wird auch weiterhin Mehrheiten geben gegen die SVP, wo mit der Mitte und teilweise auch mit der FDP oder Teilen der FDP zustande kommen.
Ein Faktor, den man vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen kann, ist der Frauenanteil. Das hat sich ja vor 4 Jahren sehr stark ausgewirkt, auch sachpolitisch nachher, was für Anliegen Mehrheiten bekommen haben, weil die Frauen teilweise fraktionsübergreifend zusammengearbeitet haben. Jetzt wird sich eben auch da, die definitiven Resultate stehen noch nicht fest, aber der Frauenanteil wird sich bestenfalls stabilisieren, wird sicher nicht höher werden. Das heisst, es wird auch dort nicht in dem Sinn irgendwie noch einen frischen Wind geben oder so, sondern das wird so bleiben, wie es gesehen ist.
Hat denn schon etwas Konkretes im Kopf? Projekte, Ideen, wo sich das auswirken könnte? Wo es eben eher eine rechtere Mehrheit gibt im Vergleich zu den letzten 4 Jahren?
Ja, spontan denke ich, als EU-Dossier, wo es jetzt einfach nochmal schwieriger wird. Also die Grünliberalen, die sehr pro-europäisch waren, sind eben, haben nochmal verloren. Die Rechte ist gestärkt. Das heisst, bei all den Bemühungen, die es jetzt gibt, im nächsten Jahr doch noch irgendeine Einigung zu erzielen mit der EU, sehe ich relativ schwach.
Interessant wird sicher im Bereich von der Altersvorsorge und der Gesundheitspolitik sein, wie sich das wird entwickeln, weil Mitte und die SP haben dort ja in der letzten Zeit immer wieder Päckchen gemacht. Und weil Mitte und die SP jetzt beide zugelegt haben, wird es interessant sein, wie sich das sachpolitisch dann auswirkt. Gerade auch gegen den Widerstand von der SVP und der FDP.
Wobei man muss sagen, jetzt die neuesten Reformvorschläge im Bereich vor Altersvorsorge, also sowohl bei AHV wie auch bei der zweiten Säule, das sind kein Mitte-Links-Pakt mehr gewesen, sondern das sind ganz klar bürgerliche Projekte. Und das, denke ich, wird es in Zukunft wahrscheinlich eher noch verstärkt geben, oder? Weil die FDP stabil, Mitte leitet zu, SVP leitet massiv zu. Ich denke, da haben die bürgerlichen Parteien, die sich jetzt da in der letzten Legislatur, die da oft kooperiert haben, da haben sie jetzt die stabileren Mehrheiten als vorher. Ich denke noch ein bisschen an etwas anderes, nämlich an die ganzen Verteilkämpfe, an das Budget, um das jedes Jahr gestritten wird. Karin Keller-Sutter, die Finanzministerin, will sparen, also es sieht nicht wahnsinnig gut aus für Bundesfinanzen. Und bei diesen Verteilkämpfen, da denke ich, da haben sie so Bereiche wie die Landwirtschaft, für die wird es tendenziell angenehmer. Also man hat noch etwa die Allianz von Mitte-Partei und SVP, wo die Landwirtschaft da grosszügig will bedienen mit Mitteln, gerade auch wenn gespart werden soll, sind es oft die Parteien, die dann dafür sorgen, dass eben doch nicht gespart wird oder deutlich weniger gespart wird. Bei der Armee hat man es schon ein bisschen gesehen, auch das wird tendenziell sich noch verstärken, dass die Armee priorisiert wird in diesen Verteilkämpfen. Umgekehrt könnte es dann eben Dossiers geben, wie Entwicklungshilfe, eventuell auch Investitionen in die Bildung, wo jetzt verstärkt unter Druck geraten könnten.
Ja, gerade für die Hochschulen und die Forschung ist das sicher kein gutes Vorzeichen, weil sowohl beim Europa-Dossier, was ja für Sie recht wichtig wäre, wie auch bei den generellen Bildungsinvestitionen dürfte es schwieriger werden, Mehrheiten zugunsten der Bildungs- und Forschungsinstitutionen überzukommen in der nächsten Legislatur. Dafür glaube ich schon auch die Bauern, denen ist bis jetzt, du hast gesagt, neu dürfen die ein bisschen, denen, darf es denen ein bisschen besser gehen. Ihnen geht es heute schon sehr gut in dem Parlament.
Das ist unbestritten.
Und es wird ihnen jetzt noch viel besser gehen in der nächsten Legislatur mit diesen neuen Mehrheiten.
Hat das Gefühl, dass heutige Tag wieder etwas am Bundesrat ändern, an der Zusammensetzung konkret?
Ja, mittelfristig allenfalls schon. Also ich muss gestehen, ich habe das bis jetzt immer für eine total aufgebauschte Debatte gehalten, wo es eben darum gegangen ist, Mitte und FDP, wer hat jetzt die Nase vorne und wie wirkt sich das aus? Ich habe gedacht, da bleibt ziemlich sicher alles, wie es ist. Ich habe mich geirrt. Jetzt die Schlussresultate sind noch nicht da. Aber ich glaube schon, dass das in den nächsten 4 Jahren wird zu reden geben, dass die Debatte um die Zauberformeln oder nicht die Zauberformeln nochmal wird an Fahrt aufnehmen. Und dann wird sich zeigen, der dritte Gass ist zum Beispiel noch während der Legislatur zurück, macht Platz für jemand anderes, wo dann vielleicht der FDP-Sitz noch retten kann. Oder gibt es bei der nächsten Gesamterneuerungswahl dann eine grosse Diskussion? Das wird spannend.
Auch da sehr eine interessante Aussage von Gerhard Pfister heute in der Elefantenrunde. Er hat die FDP daran erinnert, also er hat überhaupt keinen Anspruch erhoben oder so, aber er hat die FDP daran erinnert, dass die damalige CVP damals mit dem Wählerateil, den die FDP jetzt hat, einen Sitz verloren hat, also dass man ihnen einen Sitz weggenommen hat. Mhm. Und das hat er einfach Thierry Burkhardt so unterbreitet.
Die FDP hat sich ja zum Ziel gesetzt, die Mitte-Partei als stärkste Fraktion im Ständerat abzulösen. Ob sie das Ziel wird erreichen oder verfehlen, wird man jetzt dann sehen nach der zweiten Wahlgang. Wenn sie es verfehlt und Mitte sowohl im Ständerat als auch im Nationalrat als auch bei den Wähleranteilen stärker ist als die FDP, dann sehe ich es genau wie Jacqueline. Also dann wird einer von diesen zwei FDP-Sitzen im Bundesrat mittelfristig, spätestens vielleicht sogar schon sehr kurzfristig unter Druck kommen. Das wird eine spannende Diskussion werden.
Für mich ist die offene Frage jetzt, die Grünen haben ja in den letzten Monaten, also die letzten Monate, nein, es ist schon eine Weile her, im Sommer, so deutlich wie noch nie gesagt, dass sie werden antreten. Sie haben ja irgendeine Findungsgruppe eingesetzt, die mit, glaube ich, Dutzenden von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geredet haben. Ich sehe ehrlich gesagt nicht ein Dutzende von grünen potenziellen Bundesratskandidaten, aber sie haben sicher ein paar Gespräche geführt hat. Und für mich ist wirklich die grosse Frage, ob sie jetzt, wo sie voraussichtlich unter 10% Hürden kommen, ob sie überhaupt antreten werden. Und es ist aus meiner Sicht für die Grünen, anders ist es, wie gesagt, bei dem Mitte-FDP- Kampf, dort ist es mittelfristig sehr interessant, aber dass die Grünen jetzt einen Sitz holen, ist heute aus meiner Sicht noch unwahrscheinlicher, als dass es war vor diesen Wahlen. Und ich frage mich einfach, ob sie einen nennenswerten Kandidat oder eine Kandidatin findet, wo sich überhaupt auf so ein himmelswartes Kommando von einer Kandidatur einlädt. Also, irgendjemand findet sie wahrscheinlich schon. Sie haben immer gefunden, jemanden. Aber ob sie wirklich eine glaubwürdige Kandidatur überhaupt findet jetzt?
Also ich denke mir, noch entscheidender als Kandidatur selber ist, ob sie, ich sage jetzt einmal, den Mut haben, jetzt bei dieser Gesamterneuerungswahl im Dezember den offenen SP-Sitz anzugreifen, wenn sie das würden machen, also wenn sie da wirklich eine Kriegserklärung an die SP würden verabschieden, auf den freien Sitz gehen, wo jetzt der Alain Berset hinterlassen wird, dann sage ich mal, wären die Chancen immer noch unter 50%, dass es gewählt werden, aber sie wären doch höher als in jedem anderen denkbaren Szenario. Also wenn sie es ernst meinten mit den Bundesratsambitionen, dann müssten sie jetzt den SP-Sitz angreifen. Ich denke eher nicht, dass sie das machen werden. Und die Ausgangslage nach dem heutigen Tag, die ist ganz sicher nicht gut.
Im Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber was sie ja eigentlich hätten müssen machen, wenn sie schon den SP-Sitz angreifen, dann wäre das gewesen beim Rücktritt von der Sommaruga, weil dort haben sie so das Momentum noch auf ihrer Seite gehabt, nach dem Wahlsieg von 2019 bei den kantonalen Wahlen hat es auch noch besser ausgesehen, aber dort hat man sich halt wie noch nicht dazu können durchringen, den Machtanspruch zu stellen und den SP anzugreifen, und jetzt kommt das tatsächlich ein bisschen komisch daher.
Die Analyse teilt ja sogar der Balthasar Glättli, der Präsident selber. Er sagt, arithmetisch sei der Anspruch nach wie vor gegeben, aber politisch sei das also ein sehr schwieriges Unterfangen. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben.
Und was sagt der Markus Ritter? Der hat doch schon gute Ideen gehabt, wer genau. Bundesrat werden für die Grünen.
So, ich würde sagen, machen wir eine Schlussrunde. Jetzt hat den ganzen Tag Wahlen geschaut, geschrieben. Der Markus war am Ticker wie ein Besessener. Die anderen haben Analysen geschrieben, Interviews gemacht. Welchen Moment von heute nehmt ihr mit? Was war das, was euch am Eindruck am meisten Eindruck gemacht hat? Oder was am lustigsten war oder am speziellsten?
Ist jetzt recht eine punktuelle Sache, die mir in Erinnerung bleibt, aber es ist einfach insofern interessant, weil es total gegen den Trend läuft. Das ist die Ständeratswahl im Kanton Neuenburg. Und für mich ist das auch darum eindrücklich, weil man sieht, wie fest kantonal die Wahlen sind. In Neuenburg haben wir bis jetzt einen FDP-Ständerat und eine Grüne gehabt. Und wir haben damit gerechnet, weil man gewusst hat, es gibt einen sehr starken Kandidat von der SP, der Baptist Ürni, der angreift. Haben wir alle geglaubt, das Rennen läuft zwischen den Grünen und zwischen der SP. Und was ist jetzt passiert? Abgewählt worden ist völlig überraschend der FDP-Ständerat und die Grüne und der SPler sind drin. Das heisst, entgegen allen Trend holt im Kanton Neuenburg Rot-Grün beide Ständeräte Sitz. Oder? Und das ist einfach interessant, gegenläufig, hängt viel mit lokalen Gegebenheiten zusammen. Aber es zeigt auch, wenn zwei Parteien gegeneinander kämpfen, mobilisieren sie maximal beide und dann kann die dritte Partei, so die Zuschauerpartei, kann's dann eben lupfen. Das war in dem Fall die FDP gewesen. Und das habe ich spannend gefunden, weil absolut nicht prognostiziert.
Ich komme noch mal mit der FDP und der Mitte. Und zwar bin ich irgendwann am Nachmittag davon ausgegangen, nein, eben das war es jetzt gewesen. Die FDP liegt noch ein bisschen vor der Mitte und dann ist die erste Hochrechnung von GFS, wo es so ganz knapp war. Und bei der zweiten sind es dann genau gleich auf, 14,6%. Da habe ich also schon ein bisschen gestaunt.
Ich habe jetzt im Vergleich zu vor 4 Jahren habe ich die ganzen Vorgänge ein bisschen weniger spektakulär gefunden, weil damals hat es ja wirklich geräbelt und vor allem man hat nicht damit gerechnet gehabt, eben das Ausmaß von dieser grünen Welle. Und das mal ist, eben wenn man sich daran erinnert, an die Politbüros, die wir zu unseren Prognosen gemacht haben, das mal ist sehr vieles so, wie wir prognostiziert haben.
Ja, wenn sich Journalisten am Wahltag langweilen, ist das insofern ein gutes Zeichen, als das bedeutet, dass sie mit ihren Prognosen nicht völlig daneben gelegen sind. Also mir ist es so ähnlich gegangen wie der Raffaella. Man war jetzt nicht so überrumpelt gewesen, überwältigt vom Gesamtergebnis, eben im Einzelnen. Passieren dann gleich Sachen, die man nicht auf dem Radar hatte. Eben der Markus hat es erwähnt, das ist jetzt von mir aus gesehen eigentlich auch das spektakulärste Ereignis vom heutigen Tag, da die unerwartete Abwahl von dem FDP-Ständerat Philipp Bauer im Kanton Neuenburg, und es gibt noch andere so kleine Knaller, ja, wo jetzt mir am meisten im Gedächtnis bleiben werden von dem heutigen Tag.
Ich möchte noch etwas anfügen, was ich schon auch bemerkenswert finde, die Demoskopen, also die Umfrageinstitute, Sotomo, GFS und Levas, wo die Umfrage amig für uns macht, für die Medien 20 Minuten, die werden ja häufig sehr gescholten. Und man muss eigentlich sagen, ihre Umfragen, die ja so plus minus deckungsgleich waren, liegen jetzt doch eigentlich bemerkenswert nahe an den Resultaten. Also es ist letztlich auch ein Qualitätsmerkmal für die Umfragen, mindestens die, die wir in der Schweiz haben.
Ich denke auch, sie haben zugelegt im Verlauf der, ja, wenn man es so vergleicht, ja, wie es noch vor 10, 20 Jahren geschafft.
Sicher.
Also ich heute im Bund, dass ich auch noch eine kleine Anekdote habe, ich habe heute im Bundeshaus einen Parteipräsidenten gesehen, ich sage nicht, wer es war, der gesagt hat, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ziemlich laut, ziemlich hässig. Auch das passiert an einem Wahltag. Freunde und Freundinnen, ich würde sagen, das war es mit diesem Politbüro-Spezial. Ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen. Zum einen, die wissen, treffen wir uns alle am Montag in der Woche, am 30. Oktober, um 6:30 im Kraftwerk in Zürich. Es hat, glaube ich, noch ein paar wenige Plätze. Auch dort reden wir über die Wahlen und was es für die Zukunft heisst. Dann gibt es morgen am Montag am 1 einen Live-Chat mit der Raffaella, der von der Aniel Peterhans moderiert wird, wo es auch um die Wahl geht. Raffaella, was erzählst du dort?
Ja, also bei diesem Live-Chat kann unsere Leserschaft ihre Fragen stellen, die sich jetzt im Nachgang zu diesen Wahlen stellen, also was das für die Schweiz bedeutet, was das einzelne Abschneiden der Parteien bedeutet und so weiter. Alles, was man so auf dem Herz hat oder was einem unter den Nägeln brennt.
Sehr gut. Und dann wird es noch am Morgen ein Apropos geht zu den Wahlen mit dem Inlandschef Mario Stäuble. Hey, danke fürs Mitschwätzen. Fabian Renz in Zürich, den sehe ich gerade im Bild. Jacqueline Büchi, Raffaella Birrer, Markus Häfiger. Arbeitet noch gut und bis bald. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.